Hand. Ich weiß gar nicht, ob ich mich nochmal vorstellen muss, denn ich war ja schließlich schon ein paar Mal hier, aber möglicherweise teilt man die Weltgeschichte zukünftig in eine Zeit vor oder nach Corona ein und das war halt schon vor Corona, deshalb stelle ich mich nochmal gerne ein bisschen vor. Mein Name ist Michael Gerd, ich bin verheiratet mit Cornelia, Schwester von Bettina Möck, um die verwandtschaftlichen Verhältnisse zu klären, wie von dir gewünscht. Wir haben 3 Kinder und wir leben in Herkenrath. Wir sind Mitglied der Evangelischen Freikirche in Siegburg und ich bin seit 2013 Mitglied der Gideons. Gideons ist eine Missionsgesellschaft, die verteilen so eine Bibeln in Krankenhäusern, Hotels, in Schulen. Das sind die, die immer Stress machen vor deiner Schule. Nein, vielleicht in der christlichen Schule nicht. Aber wir verteilen auch Bibeln in JVAs, Raststätten, an Polizisten und an Pflegepersonal. Und wer gern noch mehr wissen will, der kann hinterher draußen, ich stehe da noch ein bisschen zu mir kommen, wer vielleicht auch Freund der Gideons werden will oder vielleicht auch überlegt, wie kann ich da Mitglied werden und was machen die, bitte sprecht mich an. Ja, der Stefan hat das schon ganz nett vorbereitet hier. Wir sind in der Fastenzeit und da brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Und Fastenzeit und Kirchen und Jahreskalender, die evangelischen Kirchen, die haben teilweise Themen. Und manchmal schaue ich dahin, was predigen die denn heute? Nicht, um da irgendwas zu kopieren oder zu übernehmen, nein, diesen Gedanken aufzunehmen, was ist denn eigentlich jetzt die Jahreszeit? Was ist der kirchliche Kalender? Was sind die Gedanken, die man vielleicht zu diesem zweiten Sonntag der Jahreszeit haben könnte? Und spricht das mich an? Und ich musste feststellen, dass es heute um den Text geht, der mich total und ganz besonders angesprochen hat oder anspricht, seitdem ich auch Glaubensgrundkurs in der Kirche gemacht habe. Es geht um einen Text aus dem 4. Buch Mose. Es geht darum, das Volk ist auf der Wanderung von Ägypten ins gelobte Land. Muss ein paar Umwege machen. Und wenn man sich so mal hineinversetzt, was war das für eine Situation? Es waren 600.000 Menschen. 600.000 Menschen, die Gott durch 7 Wunder, wir kennen sie, aus der Knechtschaft der Ägypter befreit hat. Nicht nur, dass er sie befreit hat, nicht nur, dass das Wunder waren, es war eine Wanderung, die am Ende 40 Jahre dauerte. Das bedeutete, jeden Tag mussten diese Menschen versorgt werden. Jeden Tag hatten diese Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlaf, von Duschen gar nicht zu reden, ja. Gott hat sie da begleitet und jeden Tag aufs Neue versorgt. Einfach unvorstellbar, was das für Gotteserfahrung gewesen sein muss, für jeden Einzelnen, aufzustehen, zu essen zu finden. Nur sonntags nicht oder am Sabbat nicht, weil da wurden sie versorgt für 2 Tage im Voraus. Und dennoch wird Gott immer wieder in Frage gestellt. Und genau davon handelt unser Text, den ich jetzt mal in Gänze lesen möchte, um dann im Einzelnen darauf einzugehen. Der Text steht in 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Dort heißt es, überschrieben ist das Ganze, Mose richtet die eherne Schlange auf. Im Vers 4 beginnt, heißt es, da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Und redete wieder Gott und wieder Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk und viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Soweit im Text bis hierhin. Von solchen Situationen des Murrens, wenn wir mal selber das komplette Kapitel 4. Mose lesen, Auszug des Volkes, die Wanderung, von solchen Begebenheiten des Aufbegehrens, des Murrens, gab es bei der Wüstenwanderung einige. Man kann schon sagen, Gott wurde immer wieder vom Volk in Frage gestellt. Und das trotz der großen Taten, die Gott, man kann schon fast sagen, Tag ein, Tag aus, getan hat. Ganz klar, am Anfang, nach Jahrhunderten der Knechtschaft, hat er sie befreit. Er hat sie befreit, indem er Plagen ins Land der Ägypter gesandt hat. Und das Ganze gipfelte darin, dass das Volk Israel erkennen musste, Mose hat es angekündigt, die Erstgeburt wird sterben für alle Ägypter und ihr Volk Israel werdet nur bewahrt, wenn ihr ein Lamm schlachtet, Blut an den Türrahmen, Türpfosten streicht. Und das haben sie erlebt. Sie haben geglaubt, sie haben getan und sie sind bewahrt worden und die Ägypter riesiges Leid. Und daraufhin hat man sie gehen lassen. Es ist doch ganz nebenbei bemerkt ein fantastisches Bild aus dem Alten Testament, was die Juden unmittelbar erfahren haben. Das Blut des Lammes, man kann im Neuen Testament das auf Jesus beziehen, rettet. Aber nicht das Blut selbst, sondern der Glaube daran, dass da, wenn ich das tue, am Ende die Erstgeburt bewahrt wird und wir als Volk ins gelobte Land ausziehen können. Das begehen die Juden an Passa. In Analogie, Christus am Kreuz gestorben, begehen wir das Ostern. Und Stefan hat schon darauf hingewiesen, der höchste Feiertag, auf den wir uns ausrichten und dem wir entgegengehen. Die Erfahrung des Volkes ging aber weiter. Unmittelbar, nachdem sie da losgezogen sind, nachdem sie quasi weggeschickt worden sind, überlegten sich die Ägypter anders und verfolgten sie. Und am Schilfmeer von der anderen Seite, als in unserem Bibeltext beschrieben, angekommen, stehen sie in der Sackgasse. Sie sind eigentlich am Ende hinter ihnen, die Ägypter vor ihnen, das Schilfmeer. Und Gott teilt das Schilfmeer, sie gehen hindurch, Gott stellt sich zwischen sie und die Ägypter, bewahrt sie vor der erneuten Knechtschaft und sie sehen, wie sie hindurchkommen und die Ägypter im Meer versinken. Was für eine starke Erfahrung muss das gewesen sein? Und was wiederum für ein starkes Bild. Der Glaube rettet vor dem Tod und führt aus der Knechtschaft, die doch bedrohlich wirkt, und die Knechtschaft hat keine Möglichkeit, den Weg in die Freiheit zu verhindern. Und dennoch, eins ist auch Fakt und durch das Volk schon damals erfahrbar, auf dieser Erde gibt es seit Adam und Eva kein Paradies mehr. Auf dieser Erde stellt sich tagtäglich die Frage, vertraue ich Gott im dankbaren Rückblick auf das, was er getan hat? Und schaue nach vorn auf das, was er zugesagt hat. Im Alten Testament, Volk Israel, schaue ich zurück, wie Gott mich aus Ägypten befreit hat und schaue darauf hin, wo Gott mir die Zukunft versprochen hat, nämlich das gelobte Land. Ein Land, von dem es hieß, es fließt Milch und Honig darin. Und doch was macht das Volk? Wohlgemerkt, jeden Tag kriegen sie Speisung, jeden Tag kriegen sie auch irgendwas zu trinken, auch wenn es manchmal knapp und schwierig ist. Das Volk findet immer wieder Anlass, auf Abwege zu geraten und Gott in Frage zu stellen. Und es muss eine Wüstenwanderung beschreiten, mit Blick auf das gelobte Land, mit Rückblick auf die Knechtschaft und dennoch hat es Sehnsucht teilweise nach dieser Knechtschaft und sei es nur, dass es Knoblauch ist, der bei den Ägyptern besser geschmeckt hat. Geht es uns Christen nicht manchmal ähnlich oder vielleicht sogar genauso? Wir sind doch durch den Glauben und Gottes Zusage errettet, quasi durchs Schilfmeer hindurchgegangen. Wir befinden uns dennoch auf einer Wüstenwanderung hin ins gelobte Land. Das ist bei uns die Ewigkeit mit Gott. Und vielleicht erscheinen auch uns die Möglichkeiten einer sündigen Knechtschaft manchmal verlockend und das Leben als Christ schon mal wie eine Wüstenwanderung. Nicht ganz so zu vergleichen, wir haben es viel komfortabler. Aber in solch einer frustrierenden und zermürbenden realen Wüstensituation ohne klares Ziel und Perspektive hat sich das Volk am Berge Hor befunden, das Volk Israel. Und wir lesen, wenn wir ein bisschen zurückschlagen würden, dass Aaron und Miriam, die Sprecher für Mose, diese großen Führungspersonen mit großen kommunikativen Fähigkeiten, die waren verstorben. Und bei wiederkehrenden, aufkommenden Schwierigkeiten wurde das Volk, und das ist für mich ziemlich nachvollziehbar, ziemlich verdrossen, weil sie eine wichtige Erfahrung machten. Und da lesen wir nochmal den gesamten Text, abschnittsweise. Vers 4, da brachen sie auf am Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Anmerkung, die Edomiter waren ein Volk, die das Volk Israel hindurchlassen sollten, haben es nicht getan, obwohl die Zusage bestand, dass Israel nichts von ihnen nehmen wird und deshalb mussten sie das Ganze umgehen. Und im Vers 5 heißt es dann weiter, und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot und Wasser hier und uns ekelt vor dieser Speise. Von solchen Situationen des Murrens gab es viele, wie schon gesagt. Aufbegehren, drohende, beginnende Bestrafung von Gott, haben wir auch in den Kapiteln zuvor gelesen und hier tritt es wieder ein. Fürbitte von Mose, mehrfach wiederholend, immer wieder glauben wir das wahrzunehmen und fragen uns, warum hat denn das Volk nicht begriffen, wer Gott ist und dass er das Gute mit ihnen vorhat, nur die Liebe, wie wir vorhin gesungen haben. Aber gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Was war denn vorher passiert? Nachdem das Volk ausgezogen war, sind sie relativ zügig, ich glaube innerhalb von 2 Jahren, Richtung gelobtes Land gelaufen, hatten viele Erfolge, haben Völker, die sich im Weg gestellt haben, durch Gottes Hilfe verdrängt, sind hindurchgekommen und standen vor dem gelobten Land, haben Kundschafter ausgesandt, die kamen zurück, bis auf 2 waren alle missmutig. Wir kommen da nicht rein, da gibt es Riesen, haben das Volk ängstlich gemacht. Ergebnis war, Gott spricht im Mose 14, Vers 28, 29. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in der Wüste verfallen, alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Somit war jedem Erwachsenen klar, die Perspektive bis Lebensende ist die Wüstenwanderung. Dass man da irgendwann verdrossen wird, ist meines Erachtens menschlich gesehen total verständlich. Auch wenn deine und meine Situation sich an den äußeren Bedingungen her kolossal unterscheiden von dem, was dem Volk Israel so widerfahren ist, dennoch stellt sich ab und zu die Frage, ist das nicht manchmal vergleichbar? Befinden wir uns nicht auch auf einer vergleichbaren Wüstenwanderung? Wir haben viele von uns die Perspektive mit Gott klar gemacht. Wir haben erkannt, dass wir Sünder sind, haben es bekannt, glauben an Jesus Christus, an dem Kreuzestod. Für uns ist die Perspektive eigentlich klar. Wir sind aus der Knechtschaft heraus. Aber wir sind noch nicht im gelobten Land und der Weg dahin ist manchmal steinig. Doch zurückgekommen zum Volk Israel, was passiert konkret in der Wüste? Wie schon gehört und gelesen, das Volk murrt gegen Gott. Es begehrt gegen Gott und Mose auf. durch feurige, was auch immer das für Schlangen waren, durch feurige Schlangen sterben Menschen. Und es stellt sich die Frage, wie kann Gott nur so unmittelbar strafen? Oder ist Gott tatsächlich für die Schlangen der Auslöser? Oder bewahrt Gott sonst das Volk nur vor den Schlangen und diesmal nicht? Alles schwierige Fragen, die man hier nur spekulativ beantworten könnte, was ich nicht tun möchte. Und wie auch immer man das bewertet, die Konsequenz ist offensichtlich klar. Eine massive, konkrete Lebensgefahr und Tod durch die Schlangen für viele. Total hart, total schwierig. Aber spannen wir das Bild noch mal ein bisschen weiter wiederum. Hat nicht Gott in 1. Mose gesagt über die Schlange, die Eva und Adam verführt hat? Und hat Gott nicht gesagt zur Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihnen die Ferse stechen. Steckt dir da nicht der Satan dahinter, wenn wir da mal im 1. Mose nachlesen? Und ist das nicht ein total klares, anwendbares Bild? Da ist die Schlange und da sind die Nachkommen des Menschen. Will nicht Gott mit den feurigen Schlangen zum Ausdruck bringen, Mensch, wenn du dich bewusst abwendest, dich auflehnst, murrst, dann läufst du auf deiner oder ich auf meiner Wüstenwanderung in Gefahr, mittels tödlicher Schlangenbisse dein Leben noch vor dem gelobten Land zu verlieren? Fürs Volk Israel eine unmittelbare Erfahrung in einer realen Wüste mit Mangel an Brot und Wasser, wahrscheinlich auch mit Mangel an Obst, Gemüse und Fleisch, was das Leben auch sonst so angenehm macht. Für uns Menschen heute in unserem Lebensumfeld kommen die tödlichen Schlangenbisse trotz größter Vielfalt an Lebensmitteln vielleicht aus ganz anderen Ecken. Das ist so. Hunger muss von uns keiner leiden. Ich bin jeden Tag dankbar dafür. Aber es gibt vielleicht vergleichbare Kennzeichen zum Volk Israel und unserer Situation in Deutschland heute. Ist es nicht so, dass die Mehrheit unseres Volkes Gott misstraut und seiner Verheißung? Ist es vielleicht auch so in unserer Christenheit, dass manche Wegbegleiter, auf Gott vertrauende, auch persönliche Vorbilder, wie es vielleicht Aaron und Miriam zur Zeit des Volkes Israel war, dass die vielleicht schon verstorben sind und wir nach Orientierung suchen als Christen? Ist es möglicherweise so, dass wir das Gefühl haben, dass es anderen Menschen ohne den Gott der Bibel persönlich besser geht, weniger Probleme, Herausforderungen haben? Ist es vielleicht für Gesamtdeutschland oder auch für uns persönlich so, dass wir annehmen, ja, unser Wohlstand, unser gelobtes Land, das wir hier haben, das kann nicht besser werden. Der Wohlstand kann nur noch abnehmen, Verlustängste machen sich breit mit den ganzen gesellschaftlichen und politischen Diskussionen und Konflikten. Und vielleicht ist die Wüste heute hier in Deutschland weniger materiell, denn emotional geprägt. Beziehungen bröckeln, vielleicht auch zwischen Kirchen und Innengemeinden. Christliche Gemeinschaft wird irgendwie zäh. Mutmaßlich gibt es noch weitere Punkte, die man hier vielleicht erwähnen könnte. Vielleicht ist auch manches nicht ganz vergleichbar. Ihr könnt ein eigenes Bild haben. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit vergleichbar ist, dass die Beschreibung des Zustands, in dem sich das Volk Israel und wir uns heute befinden, doch ähnlich ist. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. Die Konsequenz für das Volk Israel mit den feurigen Schlangen haben wir ja schon erfahren. Das war, wie schon gesagt, eine unmittelbare Erfahrung. Ursache, Konsequenz. einfacher guter Lerneffekt, kausaler Zusammenhang, verdrossen sein, murren, bedrohliche Situation, Schlangen, beißen, das Volk erkennt die Sünde, zieht die richtigen Schlüsse. Vers 7, da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben, bittet den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und jetzt kommt ein interessanter Aspekt. Jetzt könnte ja Gott, von dem es hieß, er hat die Schlangen gesandt, die Schlangen einfach wieder zurückpfeifen, das Problem zurücknehmen. Und alles wäre wieder gut. Aber er belässt es beim Schlangenangriff und spricht zu Mose, Vers 8, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ich gebe zu, dieses Bild, wenn man das erste Mal vielleicht liest in seinem Leben, ja, dann war das so, es war eine interessante Begebenheit da, was das Volk erlebte. Und wenn man es vielleicht das zweite und dritte Mal liest, dann wird es auf einmal, boah, das ist ja total interessant, das ist ja absolut spannend. Was passiert nämlich? Der Mose vertraut Gott, der macht das 1:1, sagt dem Volk, was zu tun ist. Und jetzt muss jeder eine Entscheidung treffen. Und die rationale Entscheidung, wenn ich mich immer in diese Situation hineinbeame, ist, da kommen feurige Schlangen, ich sehe, da sind Tote hier und da. Ich versuche doch, die Schlangen totzutreten. Ich versuche doch, die Schlangen irgendwie zu erschlagen, ihnen auszuweichen, was auch immer. Mein Blick ist tendenziell auf die Schlange gerichtet, auf das Problem. Und die Lösung besteht aber darin, dass ich nach oben schaue, auf das, was der Mose auf der Stange aufgerichtet hat. Und darauf vertraue, dass ich trotz Biss überlebe. Und das ist, wenn man den großen Rahmen ins Neue Testament spinnt, 1:1, was Gott mit Jesus gemacht hat. Ja, wir sind alle von der Sünde betroffen. Rettung gibt es nur, wenn wir daran glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist für mich so faszinierend, weil er es im Alten Testament mit dem Volk vorgemacht hat, damit sie eigentlich genau erkennen können, begreifen können, wenn der Sohn Gottes kommt, das ist der einzige Weg zur Rettung. Wie gesagt, für einen rationalen Menschen in der konkreten Situation völlig widersinnig. Ich versuche die Schlangen totzutreten, totzuschlagen, was auch immer ich tue. Ich ergreife Selbstaktion. Und dennoch nur der Glaube an das, was Gott zugesagt hat, rettet. Was können wir über diese lebensentscheidende Erkenntnis, die jeder sich hier im Raum einmal gestellt haben soll, was rettet wirklich und wie komme ich dahin, was können wir darüber hinaus vielleicht heute mitnehmen? Für alle die, die diese Rettung schon angenommen haben und sich auf der Wüstenwanderung hin zum gelobten Land befinden. Meines Erachtens ist es ratsam, sich einmal selbst zu prüfen oder immer wieder zu hinterfragen, ob wir nicht zuweilen auch so verdrossene, undankbare, manchmal Gott anklagende Wesen sind, die sich auf der Wüstenwanderung befinden, wohl wissend, das gelobte Land steht am Ende des Lebens. Und was wäre da zu tun? Zweiter Aspekt, Hinwendung zu Gott. Wie auch immer, Gebet ist das richtige Maßnahmenpaket, ob Buß- oder Dankgebet. Diese Hinwendung zu Gott gibt Gott die Möglichkeit einzugreifen. Haben wir beim Volk Israel gesehen. Die haben Sünden erkannt, bekannt, Mose sollte bitten. Gott hat Veränderung geschenkt. Nicht, wie sie es geglaubt haben. Sie haben wahrscheinlich gehofft und geglaubt, die Schlangen verschwinden wieder. Nein, Gott hat einen anderen Ausweg. Und so ist es auch manchmal bei uns, wenn wir uns zu Gott hinwenden, dann schenkt er Auswege, die wir selbst gar nicht für möglich gedacht haben. Dritter Aspekt, um darüber vielleicht nachzudenken, Abkehr von Gott. So verlockend das auch manchmal erscheint und wenn es nur der Knoblauch in Ägypten ist, setzt uns der Gefahr des ewigen Todes aus. Das erkennen viele nicht, auch weil die Vorbilder im Glauben, das heißt Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, mehr und mehr aus dem Leben scheiden, vor uns in die Ewigkeit gegangen sind und wir uns möglicherweise isoliert fühlen, gar nicht mehr trauen, gar nicht mehr zu unseren Überzeugungen stehen. Deshalb lebe und zeige deine christlichen Überzeugungen authentisch, ist ganz wichtig für uns als Christen. Und das bedarf mutiger, gläubiger Frauen und Männer, die ihre Gotteserfahrung und die Perspektive weitergeben. Dass es Mut bedarf, zeigt die Geschichte, wie es mit dem Volk Israel weiterging. Mose verstirbt auch in der Wüste, kommt auch nicht ins gelobte Land, weil er einen Fehler gemacht hat. Josua wird die Verantwortung übertragen und selbst Josua, der Gott durchweg vertraute, der schon aus dem gelobten Land kam und sagt, das ist wirklich ein Land, wo Milch und Honig fließt, muss den ganzen Weg über mit ansehen, wie die große Masse des Volkes an Gott zweifelte, sodass er das Volk am Ende seines Lebens nochmals an die großen Taten Gottes erinnerte. Nachzulesen im Josua 24. Und dann die Frage stellte, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Götter, den eure Väter, also den Gott des Volkes Israels, gedient haben, jenseits des Stromes, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und ich persönlich glaube, genau darauf kommt es im Leben eines Gläubigen an. Von den Taten Gottes zu berichten und für sich die Entscheidung treffen, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. In dem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete neue Woche. Amen.